Auch von mir ein ganz herzliches und fröhliches Willkommen heute Abend zu unserem Abendgottesdienst. Ich habe mir gedacht, ich bringe mir eine gute Flasche Wasser mit, da passt ein Liter rein, Hornberger Lebensquell. Kennt es jemand, das Wasser? Kennt er nicht? Das Hornberger Schießen kennt er wahrscheinlich, wir wissen auch, wie das ausgegangen ist. Hornberger Lebensquell. Ich habe überlegt, ob ich eine ganze Kiste besorge oder zwei oder drei, um sie nachher anzubieten, dass jeder sich so eine Flasche mitnehmen kann. Ich habe das geschenkt bekommen und habe gedacht, das ist eigentlich echt eine richtig tolle Veranschaulichung und wollte es also tatsächlich bestellen. Und dann fand ich auf der Internetseite nicht lieferbar. Okay, Lebensquell nicht lieferbar. Schade eigentlich, oder? Also ich hätte es nicht erwartet, aber kommt ja heute vor, dass selbst Quellen versiegen. Lebensquellen nicht lieferbar. Also so ist in unserer Welt öfter, dass Dinge, die uns vieles versprechen, dann plötzlich nicht mehr lieferbar sind oder eben das, was sie eigentlich versprechen, gar nicht halten können. Und es ist so, und deshalb vielen Dank auch dir für deine einleitenden Worte. Ich finde es schon sehr spannend, weil wir erwarten doch von etwas, das uns unsere Lebensquelle ist oder das wirklich so formuliert ist, wie das Jesus auch macht, dass es doch auf das, was wir uns wünschen, unsere Sehnsüchte, dass das doch auch erfüllt wird. Okay, ich muss euch enttäuschen. Macht Jesus nicht. Das hat er nicht vor, deine und meine Sehnsüchte oder Wünsche einfach mal so kurz zu erfüllen, weil nur weil er versprochen hat, dass er sozusagen, dass wir zu ihm kommen können und zur Quelle des Lebens und dass dann so alles so in Erfüllung geht, was in unserem Leben an Wünschen und Sehnsüchten da ist. Das ist gar nicht sein Thema. Er geht viel weiter. Das sind unsere Wünsche und Sehnsüchte, nichts dagegen, aber da werde ich doch schon noch drauf kommen, warum ich das jetzt so auch am Anfang so sage. Lebensdurst gestillt. Auf allen Kanälen, die diese Welt zu bieten hat, geht es um das große Thema. Das möchte ich euch hier, Chuck, zeigen. Dass wir doch möglichst viel empfangen und dass wir bekommen und dass es erfrischend ist. Und jeder, der hier dieses Bild sieht, der kann die Person dahinter erahnen. Vielleicht siehst du dich selber, wie du gerade unter einen Mini-Wasserfall oder einen Brunnen deine Hand runtersteckst, nur um sie nachher dir ins Gesicht zu werfen und eine Erfrischung abzuholen oder zu trinken. Die großen Fragen, die uns auftauchen, ich musste das gerade eben noch ändern und weil es mir irgendwie beim Übermitteln die Farben verspult hat und das Bild dahinter. Die großen Fragen, wer bin ich, was macht mich aus, wozu bin ich da, was ist eigentlich die Quelle meines Mutes oder auch die Quelle meines Handelns, die Quelle meiner Zuversicht, was stillt denn meinen Durst im Leben? Und die Frage ist ja, was ist überhaupt der Durst des Lebens? Sind es tatsächlich meine Wünsche, meine Sehnsüchte, die ich so in mir trage, oder was ist denn wirklich Durst im Leben? Wissenschaftler, Berater, Therapeuten, Coaches und so weiter, die haben viel darüber nachgedacht und kommen im Grunde zu einem ganz großen Thema, das dahinter steckt, hinter all unseren Wünschen und Sehnsüchten. Damit die überhaupt erfüllt werden, sagen sie, müssen wir wissen, wer wir sind, und sie sprechen damit von unserer Identität. Was macht mich eigentlich in meinem Kern aus? Was macht mich unverkennbar zu der Person, die ich im Inneren bin? Weil dann lassen sich Fragen wie, was macht mich aus? Wozu bin ich da? Was ist die Quelle meines Mutes? Viel einfacher und viel grundlegender und klarer beantworten. Was bin ich wert? Ist das wertvoll, was ich tue? Finde ich Anerkennung? Jeder braucht auch so das Gefühl von Bestätigung. Ja, ich bin angenommen. Ja, ich bin genug. Ja, es reicht. Ich bin jemand. Natürlich, das ist notwendig. Und oft genug ist es auch begleitet von Selbstzweifeln und vom Vergleich mit anderen. Das ist auch so. Und von der ständigen Suche nach Bestätigung, nach Likes, nach gesehen werden, wie toll wir sind. Das gehört zum Leben heute dazu. Doch was wäre ein Leben, wenn wir nicht von diesen Dingen sozusagen geplagt und gejagt wären? Wenn wir nicht davon gejagt wären, möglichst das nächste Level von Likes zu erreichen, dass man, was weiß ich, auch noch im Internet vielleicht noch dann Geld damit verdienen kann. Was wäre das, wenn es Freiheit gäbe, wenn feststehen würde, dass ich mich nicht mehr ständig vergleichen muss, wenn ich nicht diesen Kampf durchkämpfen muss und auch die Schwankungen zwischen Minderwert und Stolz hinter mir lassen könnte. Ein Leben voller Freiheit und Mut, weil du weißt, dass du einen starken Anker hast, weil du weißt, wer du tatsächlich bist. Eine Quelle zu haben, aus der jeden Tag so viel Energie sprudelt und Zuversicht und Kraft kommt, dass wir am Ende des Tages sagen können, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, zu wem ich gehöre. Lebensdurst gestillt. Eine ganz alte Geschichte, du hast sie schon erwähnt, die über Jahrhunderte bei den Menschen aus dem Volk Israel der Sehnsucht nach erfülltem Leben Nahrung gegeben hat. Also wenn wir Johannes 7 lesen, in der diese Begebenheit von dem Laubhüttenfest uns berichtet wird, dann ist das eine Begebenheit, wo es beim Volk Israel immer gleich Klick gemacht hat, weil sie haben verstanden, man musste ihnen das nicht erklären, um was es da jetzt eigentlich geht. Natürlich war es ein Fest, man hat die Weizenernte oder überhaupt die Getreideernte gefeiert, man hat gefeiert, dass genügend Trauben geerntet werden konnten, dass das Wetter schön war. In Israel gibt es ja nur zwei verschiedene Arten von Wetter. Es gibt das Wetter, das heißt schön, da scheint die Sonne, und das Wetter, das heißt gut, da regnet es. Ein anderes Wetter gibt es nicht, entweder schön oder gut. Und das Wetter war schön den Sommer über, und dann haben sie während diesem Laubhüttenfest um gutes Wetter gebetet, also dass es wieder anfängt zu regnen. Und wir lesen es in Johannes 7. Es ist dieses eines von drei Wallfahrtsfesten, und das sollte in der Volksgemeinschaft gefeiert werden, und zwar mit allen, die da waren. Und das macht dieses Fest auch so besonders. Da heißt es nämlich in 5. Mose 16, begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern, das ist schon mal klar, dann mit euren Sklaven und Sklavinnen, kann man vielleicht auch noch verstehen, mit den Leviten in eurer Stadt, natürlich, und jetzt kommt es, mit den Fremden, die bei euch leben. Also die, die eigentlich offiziell gar nicht zum Volk Israel gehören, sondern einfach die Fremden, die da sind, ladet sie mit ein, sie sollen mitfeiern. Und vergesst auch die Waisen und die Witwen nicht, sie mitzunehmen in diese Feier. Allein schon, dass man sich als Volksgemeinschaft zusammengeschlossen hat und gesagt hat, lasst uns feiern, dass es eine gute Ernte war und dass es uns so gut geht, dass Gott uns mit so viel Tollem beschenkt hat, das zeigt, dass im Volk so ein Ankerpunkt vorhanden war, so ein Fluchtpunkt, auf den man sich nochmal konzentriert hat. Auch wenn auch bei manchen, die damals gelebt haben, diese hauptsächliche Freude an Gott und die Begegnung mit ihm nicht das erste und nicht die erste Priorität im Leben hatten. Man hat das gewusst, es gibt Gott und es ist okay und ich kann meine Opfer bringen und dann bin ich wieder okay und dann passt das schon. Man hat diese religiösen Riten natürlich eingehalten, so gut es ging, um vor Gott auch gut dazustehen. Aber glaubt mir, es waren nicht alle so 100% Gläubige. Ganz bestimmt nicht. Genauso wenig, wie wir das heute bei uns auch kennen. Aber sich zu konzentrieren darauf, dass es jemanden gibt, an dem ich mich ausrichten kann und der für mich sorgt, einfach der auch fürs Wasser sorgt, das ich zum Leben brauche, zum ganz normalen irdischen Leben, da wusste man schon noch etwas von Gott. Jetzt geht es beim Lebensdurst nicht einfach nur um den Durst, den ich heute habe und morgen, sondern den mein Leben so mit sich bringt, wo ich sage, wann sage ich, mein Leben ist gelungen? Wann kann ich sagen, es ist gestillt, meine Sehnsüchte sind gestillt, vielleicht nicht alle meine Wünsche erfüllt, aber das, was ich zum Leben brauche, ist tatsächlich vorhanden. 1000 Angebote gibt es in dieser Welt. Ich habe überlegt, soll ich euch eine Internetseite bieten, wo man 135 Sorten Mineralwasser verklickert. Hammer, oder? Also die schmecken sicher alle mehr oder weniger gut. Aber das ist ja nicht das Thema. Bei diesem Fest spielte Wasser eine ganz große Rolle. Und während der 7 Tage des Festes ging ein Priester frühmorgens, an jedem Tag, frühmorgens zum Teich Siloah. Zum Teich Siloah in Jerusalem und schöpfte mit einer großen Schale, schöpfte er Wasser. Und dann ist er losgegangen und hat diese Schale mit Wasser, hat er zum Tempel getragen und hat dieses Wasser über den Altar gegossen. Und da ja die Israeliten wussten, was das auf sich hat, wollten möglichst viele dabei sein. Die sind auch schon so früh aufgestanden, waren ja viele Pilger da und sind mitgepilgert auf diesem Weg vom Teich Siloah zum Tempel. Und die Männer sind dann um den Altar herum getanzt, haben Loblieder gesungen. Ein Zeitzeuge hat mal geschrieben, sie bliesen, sie trillierten und sie feierten überschwänglich tanzende Männer um einen Altar. Gestern waren hier die israelischen Tänze. Es war auch jemand hier und hat mitgetanzt von denen, die jetzt hier sind. Waren 43 Leute, glaube ich. Und es waren hauptsächlich Frauen. Wie viel waren es? Oh, 53. Ja, dann hat mein Spion mir was Falsches zugeflüstert. Okay, 53. Das ist auch eine tolle Zahl, ja. Waren aber, glaube ich, überwiegend Frauen, oder? Na klar. Wie kann es anders sein? Damals, wie konnte es anders sein, haben die Männer eben getanzt, ja? Also wir machen das dann mal beim Feierabend. Werner kann sich darauf einstellen. Am letzten Feierabend tanzen wir, nein. Nein, aber sie haben zum Ausdruck gebracht, wir feiern und wir feiern Gott und es geht um ihn. Und man hat Jesaja 12 zitiert, ihr werdet mit Freude Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und deshalb, der Teich sieht was Besonderes damit verbunden. Also das Wasser war sowieso ein Zeichen, dass Gott über die Jahre der Wüstenwanderung das Volk immer jeden Tag mit dem versorgt hat, was das Volk auch an Wasser gebraucht hat. Das Wasser war ein Hoffnungszeichen, ein Zukunftszeichen für die messianische Hoffnung, dass der Messias kommen wird. Und dann hat man damit verbunden und jedes Jahr in Erinnerung gerufen. Diese Schale, die der Priester auf dem Altar opferte, war ein Bild für echtes Leben, für Erneuerung, für sinnvolles Leben, für Befreiung. Und jeder, der mitmachte, und das war das Besondere, jeder, der da mitgemacht hat bei dieser Prozession und mitgelaufen ist, der hat geglaubt, dass aus seinem Leben, wenn der Messias kommt und er bei dieser Prozession dann auftritt und er dabei ist bei dieser Prozession, dass lebendiges Wasser in ihn hineinkommt und dass er selber zu einer übersprudelnden Quelle des Lebens würde. Das war die Lehre, das hatte man gelehrt, das haben die Priester, alle haben das gelehrt, dass das passieren wird bei solch einer Prozession, wenn dann der Messias kommt. Spannend. Irgendwann wird es halt mal so sein. Eine geniale Vorstellung vom Leben, finde ich. Nur es war geprägt von Religiosität. Diese ganze Zeremonie, ja, sie haben das gemacht, weil sie etwas in Erinnerung halten wollten, einen Glauben an das, was der Messias einmal tun wird. Und das war ja nicht falsch. Wenn wir von der Quelle des Lebens sprechen, dann ist ja die Frage im Raum, woher erhoffe ich und erbete ich mir Hilfe? Was zapfe ich denn an? Ich habe das Bildchen nochmal. Ich habe gedacht, ich sag euch mal was über die Welt der Lebenswasser. Kennt das jemand? Die Welt der Lebenswasser, was ist das für? Also heute Morgen hat sich jemand gemeldet, aber ganz zaghaft. Weil er nämlich wusste, da geht es um Whisky. Da geht es einfach um Whisky. Welt der Lebenswasser. Und ich finde, es gibt richtig leckere Whiskys. Ich habe schon den einen oder anderen probieren dürfen. Aber das ist auch nicht, ja. Also wenn wir in die Welt der Lebenswasser eindringen und wir sie trinken, dann wird es im Rausch enden und in der Vernichtung der Leber und im Ende des Lebens. Ganz, ganz einfach. Also wenn man es übertreibt. So ab und zu mal ein kleines Stückchen schadet ja auch nicht. Welt der Lebenswasser, das ist... Nein, es ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich möchte euch hier etwas zitieren, was noch einmal deutlich macht, das ist schon seit, man kann sagen, seit Menschengedenken so. Und auch dem Volk Israel musste Gott das sagen durch Jeremia. Ihr macht mich, die lebendige Quelle, verlasst ihr und ihr macht euch Zisternen, die rissig sind und kein Wasser geben. Und darum muss diese Frage immer wieder mal erlaubt sein, auch dass man sie sich selber stellt, mit was versuche ich eigentlich meinen Lebensdurst, meine Sehnsüchte, meine Wünsche zu füllen. Manchmal können wir das, weil wir einen dicken Geldbeutel haben. Aber mit wie viel Ersatz geben wir uns oftmals auch zufrieden? Welche zweifelhaften Quellen wie Erfolg, Anerkennung und Wissen? Ich hatte jetzt erst kürzlich bin ich eingeladen worden und wir sollten eine Abendmahlsfeier halten und bei jemandem zu Hause. Und dann war ich bei der Familie zu Hause und da nimmt mich jemand aus der Familie noch beiseite und sagt, ich muss dir noch kurz was erzählen. Und dann war das, nach einer Dreiviertelstunde war das kurz dann rum. Aber wisst ihr, was manches Mal da rauskommt, was für Quellen jemand anzapft, nur damit er weiterkommt. Ein Beispiel aus dem Leben Jesu. Bei der Renate hat vor einiger Zeit darüber gepredigt, über die Versuchungsgeschichte Jesu, wo der Satan ihm etwas anbietet und sagt, hier, du musst nur diese Kleinigkeit tun. Und dann wirst du Macht haben über alles, du wirst reich sein, du wirst Erfolg haben. Nur diese Kleinigkeit. Und manch ein Mensch hat damit schon seine Seele an Satan verkauft. Nur damit er durchkommt. Was für Quellen zapfen wir an? Welche unzweideutig falsche und trüben Gewässer zapfen wir an, wo wir eigentlich schon im Voraus wissen, das ist jetzt nichts Gutes. Das ist nicht gescheit, wenn ich das mache. Und dann steht ganz im Gegensatz dazu die Aussage aus Psalm 87, alle meine Quellen sind in dir. Und ich möchte nur diesen Einsatz, wenn der so hängen bleibt, Psalm 87, 7, dass du bei deiner nächsten Entscheidung sagst, Moment, bevor ich diese Wege, die ich bisher immer gegangen bin, bevor ich das, was sich bei mir immer so antriggert, wenn ich Entscheidungen treffen muss, bevor ich das mache, wende ich mich an Gott und sage, all meine Quelle ist doch bei dir. Was ist denn das frische Wasser, was du mir jetzt reichst, damit das erfüllt wird, damit das gut wird? Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir merken, an der Stelle geht es um viel mehr als nur um Erfüllung unserer Wünsche. Es geht viel, viel mehr um unsere Identität. So viele Dinge, die in unserem Leben diese Sehnsucht nach Leben und nach erfülltem Leben ausdrücken. Die Dinge, mit denen wir unser Leben durchstillen wollen, das macht das unsere Identität aus, ist zurückzuführen auf das, wer wir tatsächlich sind. Und jetzt achtet mal darauf, was Jesus macht. Du hast die Vorgeschichte kurz erwähnt und kurz skizziert, wie Jesus Predigt auf diesem Laubhüttenfest. Er ist übrigens nicht gleich am Anfang da gewesen, sondern hat zu seinen Brüdern gesagt, geht ihr mal hin. Die Brüder haben gemeint, Herr Jesus, du willst doch was gelten, oder? Da musst du hin, da laufen die Massen zusammen. Und Jesus sagt, never, meine Zeit ist jetzt noch nicht da, geht ihr schon mal. Und er kam dann in der Mitte des Festes und hat angefangen zu predigen. Und dann fragen die natürlich, was ist das für ein dahergelaufener? Kein Studierter. Also man hat noch gewusst, er hat irgendwas mit Zimmermann und so, mit Häuslersbauer. Aber wie kommt das, dass der so predigen kann? Und Jesus hat eine klare Ansage, das kommt nicht von mir. Das kommt von meinem Vater. Und er macht damit klar, er redet eigentlich von seiner Identität. Das, was bei seiner Taufe passiert ist. Bei seiner Taufe bekommt Jesus die Zusage von Gott, dies ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen. Bei der Verklärung auf dem Berg, wo die drei Jünger dabei waren, da kommt aus der Wolke die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Was bei Jesus auffallend ist, ihm steigt es nicht zu Kopf, wenn ihm die Leute zujubeln. Er findet sich nicht besser, wenn die Leute den Daumen hoch machen und sagen, yes, das ist er. Und er fühlt sich auch nicht runtergebuttert, wenn die Leute sagen, never, den wollen wir nicht haben. Das macht mit ihm als Person, das ändert an seiner Person gar nichts. Der ist nicht abhängig von dem, dass man mega gut über ihn redet oder er hat auch keine Angst davor, dass die Leute irgendwie ihn runterbuttern. Bei uns ist das schon eher der Fall, oder? Uns kratzt das schon so ein bisschen. Aber Jesus weiß, wer er ist und er weiß, warum er da ist. Millionen von Menschen haben, seitdem Jesus diese Worte damals gesagt hat, haben sie gesagt, diesem Jesus glaube ich. Ich glaube ihm. Eine Person, bei der meine Bedürfnisse und meine Sehnsüchte bis ins Innerste meines Lebens erfüllt werden, auch wenn ich nicht das bekomme, was ich mir so gern wünsche. Sondern etwas ganz anderes, was aber meiner Seele viel mehr gut tut. Vielleicht zog Jesus mit bei dieser Prozession. Vielleicht war er auch mit dabei, als sie am letzten Tag 7-mal um den Altar rumgegangen sind. Ansonsten war es nur einmal um den Altar. Und vielleicht erinnert sich irgendjemand an diese Geschichte im Buch Josua. 6 Tage lang sind sie immer einmal um Jericho rum und am letzten Tag 7-mal macht 13-mal. So oft war es auch bei dem Altar, diese wochenlang, jeden Tag einmal und am letzten Tag 7-mal. Allerdings ist der Altar nicht zerbrochen. Aber was Jesus gemacht hat, in diesem Moment, wo sie noch einmal gefeiert haben, ja, dieses Wasseropfer gefeiert haben und gewusst haben, wenn der Messias kommt, dann werden wir zu lebenssprudelnden Quellen werden. Da ruft Jesus am höchsten Tag, er trat auf und er rief, wer durstig ist, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. An dieser Stelle wird was grundlegend Wichtiges deutlich. Jesus sagt, es kommt nicht auf eure rituellen Handlungen an, nicht auf euren religiösen Ritus, sondern jetzt geht's um mich. Jetzt geht's um mich. Wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir und trinkt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, und jetzt sagt er noch, Leute, guckt einfach rein und ihr werdet sehen, dass ich es bin, auf den ihr gewartet habt. Die messianische Hoffnung ist in mir jetzt, hier und heute erfüllt. Das Einzige, was fehlt, ist Glaube. Begegnung mit mir. Ich Jesus spricht eine Einladung aus, die kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer, keiner der Priester sagen konnte. Sie haben das Wort für Gott ausgelegt und aufgezeigt, wie man das im Alltag leben könnte. Aber jetzt kommt der, der sagt, ich bin das Leben, ich bin eure Quelle. Jesus spricht eine Einladung aus und sagt, ich kann diese Sehnsucht in eurem Leben stillen. Es geht nicht nur um das, was Jesus Großartiges getan hat. Es geht um seine Gottessohnschaft. Und ich weiß, die Streiterei, die hört wahrscheinlich nie auf. Wenn es um die großen Taten und Wunder und die Lehren Jesu geht, da finden wir viele Anhänger. Viele, die sagen, wow, glaube ich auch, ein cooler Mann gewesen. Aber in dem Moment, wo wir sagen, es ist Gottes Sohn und wir glauben, dass er gestorben und auferstanden ist und wiederkommen wird als Herr dieser Welt. In dem Moment, wo wir über seine Identität sprechen, sagen die Leute, weg mit dir. So jemand brauche ich nicht. Weil sie genau wissen, wenn wir diesem Jesus folgen, dann passiert etwas in meinem Leben und ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Aber jeder, der sagt, ich will das, der wird merken, dass Jesus genau das in unser Leben hineingibt, was er selber ist. Er redet hier davon, so Johannes in Klammer sagt das sozusagen, der Heilige Geist, jeder wird ihn bekommen, der an ihn glauben wird. Und dieser Geist sagt dir in dein Leben hinein, du bist Kind Gottes. Dieser Geist macht nichts anderes als das, was Jesus bei seiner Taufe zugesprochen wurde. Du bist mein geliebter Sohn. So sagt dieser Geist dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und damit sagt er, das ist deine Identität. Das bist du. Und weil du zur Quelle des Lebens gekommen bist, wird das in dir zur Quelle. Kommt her zu mir. Wer Durst hat, der komme zu mir. Wenn wir das nächste Mal vor einer Entscheidung stehen, aus welcher Quelle schöpfen wir? Aus welcher Quelle? Wen er dürste, der komme zu mir und trinke. Auch eine Folie, die nicht so gelungen ist. Ich sage sie euch in Kürze noch. Wenn wir an dieser Quelle angekommen sind, wird sich etwas in deinem Leben verändern. Und wenn du heute mit dieser Quelle lebst und vielleicht noch nicht so draus geschöpft hast, mach das nochmal. Ich bin überzeugt, dass an dem Punkt, wo wir durchdrungen sind von dem, was Jesus uns an Wasser des Lebens schenkt, dass wir eine neue Hoffnung bekommen für die Menschen in dieser Welt. Für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Familien, für unsere Ehen, für das eigene Leben, für die Kinder, für die Notsituationen in dieser Welt. Warum passiert das? Weil du Kind Gottes bist. Nicht, weil du den Beruf ausübst oder das gelernt hast, was du gelernt hast, sondern weil du Kind Gottes bist. Und weil damit sich das Wesen Jesu in deinem Leben immer mehr und immer schöner widerspiegeln kann. Und dann wird Leben von uns ausgehen. Ich bin davon überzeugt, dass das geschieht, was bei Jesus passiert ist. Es wird Leben von dir und von mir ausgehen, weil Menschen tröstliche Worte hören, weil sie wieder Hoffnung fassen, weil Sprachlose jemanden finden, der für sie spricht, Schwache einen, der sie stark macht. Alte Menschen erfahren Hilfe und Freude, weil es jemanden gibt, der sie besucht und der ihnen zuhört. Kranke werden besucht, Einsame finden in Gemeinschaft zurück. Die Jüngeren spüren, das sind welche, die wollen das Beste für mich und sie geben das auch. Und sie erleben in Jesus tatsächlich die Erfüllung des Lebens. Depressive wagen ein Lächeln. Was passiert noch? Bei uns können Menschen frei werden. Ich habe von dieser Situation von dem letzten Besuch erzählt oder einem der letzten Besuche. Und ich könnte manche Geschichten erzählen, die sind nicht für hier bestimmt, aber inhaltlich ging es immer und immer wieder darum, was muss ich tun, damit ich von diesen Dingen loskomme? Ich will nicht, dass das weiterhin mein Leben befüllt. Und wenn wir dann gemeinsam zu Jesus gegangen sind und das vor ihm ausgebreitet haben, vor Zeugen bekannt haben und Jesus Menschen einfach frei gemacht hat, frei von Abhängigkeiten, das ist ein mega Geschenk und das macht er. Das möchte er gern durch dich und durch mich tun. Wir dürfen Worte der Vergebung sprechen, einander zusprechen, von Schuld freisprechen. Jesus hat uns das gesagt, wir sollen es machen. Dann machen wir es doch mal, oder? Wenn jemand Schuld bekennt und wir zu ihm sagen, ich darf dem Namen Jesus sagen, deine Sünde ist dir vergeben, sei frei. Jesus hat es gesagt, dass das passieren wird. Von dir geht lebensspendendes Wasser aus. Du hast Johannes 4 erwähnt, ja? Das wird in uns zu einer Quelle, die ins ewige Leben sprudelt. Unsere Kraft wird anderen stärken, da könnte man vieles drüber sagen. Wir können andere tragen, weil wir selber getragen sind. Wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Bei ihm allein gibt es wirklich das lebendige Wasser. Wer an Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich lade dich ein, das zu glauben, dass von dir etwas ausgeht. Mehr, als du selber merkst und spüren wirst. Von uns geht etwas aus, was anderen Menschen hilft, ihren Durst zu stillen, stärkt und belebt und trägt. Und dann weiß ich, alle Quellen sind in ihm, allein in ihm. Wir werden jetzt gleich diese Zeit auch haben, wo wir miteinander Lieder singen. Und auch im ersten Lied wird es gleich um die Quelle gehen. Um den sich alles drehen soll. Und dann möchte ich euch einfach auch einladen, dass wir sehr gerne, wer das möchte, Barbara und ich werden einfach hinten sein, wenn jemand sagt, ich habe da was, dafür möchte ich beten lassen oder ich möchte mir einen Bibelvers zusprechen lassen. Das ist einer der Dinge, wie wir anderen dieses Wasser des Lebens zukommen lassen können. Sie füreinander beten, Wort Gottes zusprechen. Wer das gerne möchte, wir sind dann hinten auch sehr gern für euch bereit. Ich möchte